Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Ferienzeit geht allmählich zu Ende. In Mecklenburg-Vorpommern hat heute die Schule wieder begonnen. Am Donnerstag ist Hamburg dran, danach folgen Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Präsenzunterricht in Zeiten der Pandemie, wie gefährlich ist das? Auf einer Pressekonferenz in Dresden stellte Professor Wieland Kies vom Universitätsklinikum Leipzig die Ergebnisse einer Studie aus sächsischen Schulen vor.
Also, was wollte ich Ihnen mit dieser ersten Studie sagen? In dem ersten Teil dieser Prävalenzstudie im Mai, Juni in Sachsen waren Kinder kaum Träger von Antikörpern und nicht aktiv infiziert. Also wer da über Schulschließungen reden will, den kann ich nicht verstehen. Punkt.
Damit beschäftigen wir uns gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es bei uns um Treibhausgasemissionen aus stillgelegten Bohrlöchern in der Nordsee und um Wälder ohne Tiere. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Schulen öffnen allmählich ihre Pforten und Kinder und Jugendliche haben die Gelegenheit, ihre Freunde wiederzusehen und fernab vom häuslichen Rechner richtig zu lernen. Dabei ist nach wie vor umstritten, ob das Ende der Ferien nicht auch dem neuartigen Coronavirus die Chance bietet, sich noch schneller zu verbreiten. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat die Pressekonferenz in Dresden zur sächsischen Schulstudie verfolgt und eine Reihe von weiteren Publikationen durchforstet. Volkert, wie schätzen Sie es denn ein? Wo stehen wir in der Debatte um die Relevanz der Schulen für die Ausbreitung von Covid-19?
Ja, leider gibt es da immer noch keine endgültigen Antworten. Anfang des Jahres hat man ja befürchtet, Schulen wären Hotspots der Weiterverbreitung von Covid-19. Vor allem, weil das ja bei der Influenza gewöhnlich so ist. Und das war da auch die Begründung für diese vorsorglichen Schulschließungen. Aber das hat sich erstmal nicht bestätigt. Kinder und Jugendliche erkranken nur selten schwer, wenn sie sich mit SARS-CoV-2 anstecken. Aber heißt das auch, dass sie das Virus nur selten weitergeben? Da gab es kaum klare Befunde, vor allem auch, weil ja weltweit die Schulen früh geschlossen wurden in der Epidemie und sich deshalb die Bedeutung der Schule als Infektionsart gar nicht so einfach nachprüfen lässt.
Ja, wir haben hier in Forschung aktuell schon über eine Reihe von Studien berichtet, die aber genau so etwas versucht haben. Also da war die sogenannte Baden-Württemberg-Studie. Aus Bayern kam Covid Kids Bavaria, nun Sachsen. Haben die denn besonders viele Infektionen in Schulen oder generell bei Kindern gefunden?
Also die Strategien dieser Studien, die waren jeweils ein bisschen unterschiedlich. Am überzeugendsten finde ich die Studie aus Sachsen. Da wurden im Juni Schüler der 8. bis 11. Klasse und ihre Lehrer untersucht auf Antikörper gegen SARS-CoV-2. Die liefern ja Hinweise auf frühere Infektionen. Da waren über 2000 Proben gesammelt worden und nur 12 waren positiv, weniger als 1%. Das heißt, die Kinder sind wirklich ganz selten infiziert. Bei 3 Schulen war klar, dass es bereits vor der Schließung eine Infektion gegeben hat. Trotzdem gab es keine weiteren Ansteckungen von Schülern und Lehrern und daraus schließen die Autoren, derzeit scheinen Schüler und Lehrer keine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung der SARS-CoV-2-Pandemie in Deutschland zu geben. Allerdings, da lagen die Zahlen in Sachsen ja doch vergleichsweise niedrig, was Covid-19 betrifft. Es kam dann auch schnell die Schulschließung und wie sich SARS-CoV-2 unter Normalbedingungen in der Schule ausbreitet, das lässt sich immer noch nicht mit Sicherheit sagen.
Eine Studie, die hatte in Deutschland ja für Schlagzeilen gesorgt. Das Team um Christian Drosten hatte bei infizierten Kindern Abstriche untersucht und berichtet, man habe dabei ähnlich viel Virus nachgewiesen wie bei Erwachsenen. Die Schlussfolgerung daraus war, auch Kinder könnten das Virus übertragen. Die Studie war ja durchaus umstritten. Sieht man da jetzt klarer?
Ja, also die Studie ist ja überarbeitet worden, der Hauptbefund steht, aber eine Kritik blieb, nämlich dass nur sehr wenige Kinder untersucht werden und die hatten vergleichsweise viele Symptome. Forscher aus Chicago, die haben sich jetzt 145 Kinder angeguckt, da hatten viele auch einen typischen milden Verlauf und das Ergebnis ist im Grunde das gleiche wie bei Drosten. Schulkinder produzieren ähnlich viele Viren wie Erwachsene, Kleinkinder sogar deutlich mehr und die sagen dann, möglicherweise können junge Kinder wichtige Überträger von SARS-CoV-2 darstellen, vor allem in den engen Räumlichkeiten von Schule und Kita.
Also Kinder bilden Viren, aber stecken sich denn überhaupt viele Kinder an?
Ja, also anfangs der Epidemie waren in Deutschland kaum Kinder und Jugendliche betroffen. Das zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Da wurde das Virus eher von den reisefreudigen Erwachsenen verbreitet. Später haben sich ältere Menschen angesteckt. Aber seit Juni steigt der Anteil der Infektionen bei jungen Menschen. Die liegen im Moment bei etwa 20%. Das ist sogar noch ein bisschen höher als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung, wobei die absoluten Zahlen weiter niedrig sind. Also das Virus ist auch bei Schulkindern vorhanden. Von daher besteht auch da ein Infektionsrisiko.
Ist vorhanden, aber kommt es auch zu Übertragungen? Denn die Studie aus Sachsen, die würde ja sagen, so eine Übertragung ist eher selten.
Ja, das ist richtig, aber es gibt ja Berichte aus anderen Ländern, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl zur schnellen Verbreitung der Viren beitragen können. In Frankreich, in Israel, da gab es Ausbrüche, allerdings häufiger an weiterführenden Schulen, nur selten an Grundschulen. Und gerade hat das amerikanische Gesundheitsinstitut CDC über einen Ausbruch in einem Feriencamp berichtet. Dort hat sich knapp die Hälfte der Teilnehmer in den ersten Tagen bereits angesteckt, trotz eines großen Hygienekonzepts. Ist ein Camp mit dicht besetzten Schlafsälen, mit lauten Singspielen natürlich nicht wirklich vergleichbar mit einer Schule, aber es zeigt doch schon, SARS-CoV-2 kann sich auch unter Kindern effektiv verbreiten.
Was heißt das alles nun für die Schulöffnungen in Deutschland?
Also alle sind sich einig, Kinder brauchen Kinder, sie müssen lernen, die Schulen müssen geöffnet werden. Aber es ist eben wichtig, sich darauf vorzubereiten, denn es ist klar, einige wenige Kinder werden SARS-CoV-2 auch in die Schulen reintragen. Und Bundesländer haben sich da geeinigt, es wird Hygienekonzepte geben. Wie die im Detail aussehen, ist dann unterschiedlich. Es wird zum Beispiel vorgeschlagen, die Kinder in festen Gruppen zusammenzufassen und eben nicht komplett zu durchmischen, damit, wenn ein positiver Fall ist, nicht die ganze Schule dicht gemacht werden muss. Es soll viel gelüftet werden, desinfiziert. Unterschiede gibt es bei den Masken. Da sagt Nordrhein-Westfalen, ja, wir wollen die Masken bei Oberschülern sogar im Unterricht. Mecklenburg-Vorpommern sagt, wir haben so niedrige Zahlen, da ist das überflüssig. Auch Sachsen sieht das so. Und es gibt viele Ansätze, die da jetzt gefahren werden. Und man wird am Ende sehen, welcher sich bewährt. Denn wenn die Schulen jetzt wirklich loslaufen, und dann werden wir auch die Daten haben, um abzuschätzen, was wirklich riskant ist.
Vielen Dank, Volkert Wildermuth, zur Corona-Situation an Schulen. STEM-CCS, so hieß ein Forschungsprojekt, in dem es darum gehen sollte, wie sich die Speicherung von Kohlendioxid unter dem Meeresgrund langfristig überwachen lässt. Doch als in den Jahren 2012 und 2013 die Schiffe des Projektes in der Nordsee unterwegs waren, machte das Team an Bord eine unvorhergesehene Entdeckung. Aus den Meeresboden, aus alten, stillgelegten Bohrlöchern, da trat ein anderes Treibhausgas hervor, nämlich Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas. Nun haben sich die Fachleute die Situation noch etwas genauer angesehen. Und Hochrechnungen zeigen, dass diese Leckagen die dominante Quelle für Methan in der Nordsee ausmachen könnten. Mit gemessen und gerechnet hat Matthias Heckel vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, von welcher Größenordnung an Methanemissionen wir denn hier überhaupt sprechen.
Wir haben das an drei Bohrlöchern quantifiziert und dabei haben wir festgestellt, dass das so 1 bis 4 Tonnen Methan sind, die pro Jahr an so einem Bohrloch austreten können. Das heißt, die Zahl haben wir dann am Ende jetzt hochgerechnet auf die Nordsee. Wir haben da jetzt auch ein bisschen Statistik betrieben, weil das Gas, was konnten wir auch klar identifizieren, chemisch biogenes ist, sprich es kommt nicht unten aus dem Öl- und Gasreservoir, aus dem produziert wird, sondern es ist Gas in den oberen 1000 Metern vom Meeresboden.
Heißt das, dass diese Bohrlöcher nicht sachgemäß verschlossen worden sind, nachdem die Erdöl- und Erdgasfelder ausgebeutet worden waren, sodass jetzt immer noch ein wenig Gas sozusagen herausblubbert?
Also die Gasleckagen, die wir da identifiziert haben, haben nichts mit dem Gas, dem Erdgas aus dem Reservoir zu tun, sondern die entstehen einfach dadurch, diese Leckagen, dass die Öl- und Gasbohrung durch Gasansammlungen, die in den oberen 1000 Metern vorhanden sind, durchgebohrt worden sind oder in der Nähe von diesen gebohrt sind. Und wir haben das auch chemisch klar identifizieren können, dass es nicht das Gas aus der Lagerstätte ist, sondern aus diesen flachen Gastaschen. Das ist sogenanntes biogenes Gas, was durch Mikroorganismen bei bis zu Temperaturen von 80 Grad produziert wird aus organischem Material. Und die Bohrung bildet halt eine Störung im Untergrund und das Gas steigt dann außen an dem Bohrloch entlang durch diese Frakturen, die während des Bohrvorgangs entstanden sind.
Und habe ich das richtig verstanden? Das sind tatsächlich kleine Bläschen, die man auch sehen kann?
Ja, genau. Also das sind teilweise sogar relativ kräftige Gasblasenströme, die wir da sehen, wie wir sie auch an natürlichen Methanquellen, die es weltweit im Ozean gibt, sehen. Also es sind richtig Gasblasen, die aus dem Boden austreten und dann sich langsam auf dem Weg nach oben in der Wassersäule auch auflösen. Und das Gas kann dann auch direkt in die Atmosphäre transportiert werden, wenn die Wassertiefen unterhalb von 50 Metern sind.
Wo es dann ja als ein sehr potentes Treibhausgas wirken würde.
So ist es, ja.
Aber Sie haben gerade gesagt, nicht das gesamte Gas gelangt tatsächlich an die Oberfläche und damit in die Atmosphäre?
Genau, das haben wir auch in der Vergangenheit gut untersucht und kann man auch gut berechnen mittlerweile mit Modellen, die wir haben. Und insgesamt für die Nordsee ist das so, dass ungefähr die Hälfte des Gases, was an den Bohrlöchern austritt, in die Atmosphäre eintreten kann, weil gerade im südlichen Teil der Nordsee die Wassertiefen eben nur 20, 30 Meter sind, während im nördlichen Teil die Wassertiefen über 100 Meter sind. Und so ab 80 bis 100 Metern kommt dann eigentlich oben kein Gas mehr in die Atmosphäre.
Wie viele solcher Bohrlöcher, die aufgegeben worden sind, existieren denn eigentlich noch in der Nordsee?
In der Nordsee haben wir ungefähr 15.000 solche Bohrlöcher. Und ob die jetzt produziert haben oder nicht, es spielt dabei eigentlich auch keine Rolle. Also wir haben auch genug Bohrlöcher jetzt gehabt, wo Gasaustritte sind, die an sich eine trockene Bohrung waren, weil es eben das Gas ist, was aus diesen flachen Gastaschen kommt, durch die diese Bohrung abgeteuft wurde.
Ist denn die Industrie nicht dazu verpflichtet, solche Bohrlöcher nach dem Ende der Ausbeutung weiterhin zu überprüfen und zu monitoren?
Momentan ist das nicht der Fall. Also wenn die das verlassen haben, das bedeutet, dass die Installationen abgebaut worden sind, dann wird der Bohrlochstrang ungefähr so 5 bis 10 Meter unter dem Meeresboden abgeschnitten und eingeebnet mit Sedimenten und hat noch einen Zementplug innen drin bekommen, aber sie sind dann danach nicht mehr verpflichtet, da weiter eine Umweltüberwachung zu machen, ob eventuell Gas austritt oder nicht.
Welche Empfehlungen leiten Sie denn aus Ihren Ergebnissen ab, die Sie nun gerade veröffentlicht haben im International Journal of Greenhouse Gas Control?
Ja, wir machen ganz konkrete Vorschläge, weil wir jetzt gesehen haben, gerade in dieser Studie haben wir uns das eben statistisch auch angeguckt, dass wir versucht haben, eine Beziehung herzustellen zwischen der Entfernung von diesen Gastaschen und den Bohrlöchern. Und wir sehen dann, dass fast 100% der Bohrlöcher, die durch die Gastaschen gebohrt sind, tatsächlich eine Leckage zeigen. Im Abstand von knapp 500 Meter sind es dann noch 50%, weil das Gas eben auch leicht lateral zu so einem Bohrloch hin migrieren kann. Und wenn die Entfernung mehr als 1 Kilometer sind, dann ist das Leckagerisiko eben nahe null. Das heißt, einer der Vorschläge ist einfach, dass man in Zukunft da viel stärker darauf achtet, dass man in der Nähe von diesen flachen Gasansammlungen eben keine Bohrungen einbringt in den Boden.
Sagt Matthias Heckel vom Geomar in Kiel. Es gibt Wälder auf dieser Welt, die sind wunderbar grün. Verschiedene Baumarten wachsen darin, Büsche und Kräuter. Aber selten fliegt einmal ein Vogel vorbei und kein Rascheln ist zu hören, denn die meisten Tierarten sind aus diesen Lebensräumen verschwunden. Leere Wälder, so wurde dieses Phänomen genannt und seit etwa 20 Jahren von Zoologinnen und Zoologen untersucht. Die verschwundenen Tiere gelten nicht als ausgestorben, sie wurden einfach nur verdrängt. Zu den Ursachen davon zählen die Nähe zu großen Metropolen, die illegale Jagd und Abholzung. Forschende in Brasilien wollen nun einen leeren Wald wieder mit Tieren besiedeln, Gudrun Fischer berichtet.
Im Februar diesen Jahres setzte eine Forschungsgruppe 30 Waldschildkröten im Tijuca-Nationalpark bei Rio de Janeiro aus. Die Gruppe arbeitet an der staatlichen Universität von Rio de Janeiro. Das Einleben der Schildkröten im Urwald wird mittels Transpondern, die auf den Panzern der Tiere kleben, überwacht. Der Biologe Marcelo Reingans steht im Gebüsch und deutet auf eine große Waldschildkröte.
Vor 20 Tagen haben wir diese Schildkröte freigesetzt und sie ist noch nicht weit gekommen. Sie hat sich unter die Büsche verzogen und frisst, was sie findet. Es ist ein Weibchen. Sie hat schon 3 Eier gelegt. Wir haben die Eier eingegraben, damit nicht andere Tiere sie fressen. Es ist gerade die Zeit der Tejus. Das sind große Eidechsen, die gerne Eier fressen.
Der Tijuca-Nationalpark, der in und um Rio de Janeiro wächst, ist 4.000 Hektar groß. Es handelt sich um einen Sekundärwald, sagt Marcello Reingans. Er ist Leiter des Refauna-Projekts der Staatlichen Universität von Rio de Janeiro.
Isso quer dizer que ela está em processo de regeneração?
Ein Sekundärwald ist ein Wald, der sich regeneriert. Bis vor 300 Jahren wurden hier Zuckerrohr und Kaffee angebaut. Außerdem brannten hier Köhler aus gefällten Bäumen Holzkohle. 1860 beschloss der damalige brasilianische Kaiser Dom Pedro, die Fläche wieder aufzuforsten, denn die Trinkwasserquellen von Rio de Janeiro versiegten.
Die Tiere für das Refauna-Projekt stammen aus einem Gebiet an der Grenze zu Paraguay. Im Juli sollen 30 weitere Tiere folgen. Die bis zu 60 Kilogramm schwere Waldschildkröte, die auf der Suche nach Nahrung die obere Schicht des Waldbodens umgräbt, galt hier seit 200 Jahren als ausgestorben. Insgesamt leben in diesem Gebiet in der Nähe von Rio de Janeiro, das zum Ökosystem Atlantischer Regenwald gehört, nur noch wenige größere Säugetierarten. Der Wald gehört zu den sogenannten leeren Urwäldern. Er wurde in früheren Zeiten abgeholzt und von Wilderern ausgeraubt. Mit großen unhandlichen Antennen gehen zwei Mitarbeiterinnen von Marcello Reingans jeden Tag durch den Wald, orten die Transponder der Tiere und notieren die Daten. Die Ortung ist wichtig, um zu sehen, wie weit die Tiere sich entfernen, ob sie ein Revier abstecken, sich paaren, sich fortpflanzen und welche Nahrungsmittel sie nutzen. Carolina Starling, Biologin an der Staatlichen Universität von Rio de Janeiro, untersuchte in ihrer Masterarbeit, welche Waldschildkrötenart hier heimisch war.
Ich konnte nachweisen, dass die ursprüngliche Schildkrötenart des Atlantischen Regenwaldes die Japuti-Jinga-Schildkröte ist. Auf Latein heißt sie Chelonoides denticulatus. Meine Herangehensweise war sehr untypisch für mein Forschungsgebiet. Ich durchforstete alte zoologische Literatur und sichtete Berichte von Naturreisenden. In diesen Quellen fand ich die Beschreibung der Schildkrötenart.
Waldschildkröten gelten als Verbreiter von Baumsamen, die sie mit ihrem starken Gebiss zerbeißen und über ihren Kot über weite Strecken verbreiten. Ihr Fehlen im Urwald ließ die Baumvielfalt schrumpfen. Seit 10 Jahren laufen die Wiederansiedlungen im Tijuca-Nationalpark. Insgesamt sollen 5 Tierarten den leeren Urwald wiederbeleben. Waldschildkröten, Brüllaffen, Nasenbären, Blaukehlpapageien und sogenannte Cuchillas. Cuchillas sind kleine Nager, sie ähneln einem Meerschweinchen, stelzen aber auf krummen, dünnen Beinen durch den Wald und suchen nach heruntergefallenen Früchten. Marcello Reingans zeigt auf einen hohen Baum.
Das hier ist ein Mahagonibaum. Er ist bestimmt 20 Meter hoch. Diese hohen Bäume haben oftmals große Samen, die nur von größeren Tieren verbreitet werden. Anders verbreiten sie sich nicht. Nur in Gebieten, wo auch Cuchillas leben, wachsen typische Arten des Atlantischen Regenwalds. Wir finden jetzt Schösslinge des fast ausgestorbenen Cotierra-Baums und der Iripalme.
Die vor 4 Jahren im Tijuca-Nationalpark eingeführten Cuchillas haben eine kleine, aber stabile Population von 40 Tieren gebildet. Auch die Freisetzung der Waldschildkröten verläuft bisher erfolgreich. Keines der Tiere ist gestorben oder vom Radar verschwunden.
Soweit der Beitrag von Gudrun Fischer über leere Wälder in Brasilien, in die Tiere zurückkehren sollen. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.
In Ländern mit Tuberkuloseimpfung breitet sich SARS-CoV-2 langsamer aus. Diesen statistischen Zusammenhang beschreiben amerikanische Wissenschaftler im Magazin Science Advances. Sie haben über 130 Länder untersucht und festgestellt, in Staaten, in denen es mindestens bis zum Jahr 2000 verpflichtende Tuberkuloseimpfungen gab, stiegen die Infektionszahlen vergleichsweise langsam. Seit einiger Zeit gibt es die Vermutung, dass Tuberkuloseimpfungen mit der BCG-Vakzine gegen das Coronavirus schützen. Die Autoren der aktuellen Studie warnen aber vor voreiligen Schlüssen. Ihre Daten zeigen nämlich auch große Unterschiede zwischen den Ländern mit verpflichtenden Impfungen. Andere Faktoren haben also auch einen Einfluss auf den Effekt der Impfungen, heißt es von den Wissenschaftlern. Die Astronauten der Crew Dragon Kapsel sind zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX wasserte gestern Nachmittag im Golf von Mexiko vor der Küste Floridas. Die beiden Astronauten an Bord hatten 64 Tage im All verbracht. Sie waren Ende Mai mit einer SpaceX-Rakete zur ISS geflogen. Es war nach fast 9 Jahren Pause das erste Mal, dass Astronauten von amerikanischem Boden aus zur ISS gestartet waren und auch das erste Mal, dass sie von einem privaten Unternehmen dorthin befördert wurden. Gewalterfahrungen lassen Kinder schneller altern. Wissenschaftlerinnen aus den Vereinigten Staaten haben zig Studien neu ausgewertet und so Daten von über 116.000 Kindern zusammengetragen. Diese Informationen offenbarten, dass Kinder, die traumatische Gewalt- und Missbrauchserfahrungen gemacht hatten, früher die Pubertät erreichten. Auch auf Zellebene alterten diese Kinder schneller als solche, die keine Gewalt erlebt hatten. Das berichten die Forscherinnen im Psychological Bulletin. In weiteren Studien entdeckten sie zudem, dass auch die Gehirne der misshandelten Kinder schneller alterten. Wiener Physiker haben einen erstaunlichen Locher gebaut. Die Erfindung vermag es, zwei übereinanderliegende Materialschichten zu durchstoßen und lediglich in einer von beiden ein Loch zu hinterlassen. Das geht so. Es handelt sich um extrem dünne atomare Schichten, eine aus Graphen und eine aus Molybdän-Disulfid. Die Forscher schießen vergleichsweise langsame, jedoch hochgeladene Ionen hindurch. Weil diese Teilchen so langsam sind, kann ihre Bewegungsenergie den Schichten nicht viel anhaben. Ihre elektrische Ladung hingegen sehr wohl. Sie reißt ein hunderte Atome großes Loch in das Molybdän-Disulfid. Die direkt dahinterliegende Graphenschicht hingegen passiert das Teilchen ohne große Wechselwirkung. Sie bleibt somit unversehrt. Das Team hat seine Erfindung im Magazin ACS Nano beschrieben. Sie bietet neue Möglichkeiten, die elektronischen oder optischen Eigenschaften von Oberflächen zu bearbeiten. Neue Beobachtungen offenbaren, dass Spermien anders schwimmen als bislang gedacht. Eigentlich ging man davon aus, dass menschliche Spermien ihre Geißel hin und her schlagen und sich so fortbewegen. Ein Team aus dem Vereinigten Königreich und Mexiko widerspricht nun dieser Ansicht. Die Forscher haben Spermien auf dreidimensionalen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen beobachtet und ihre Bewegung zudem mathematisch modelliert. Demnach schlägt die Geißel nur in eine Richtung aus, während das Spermium ständig um seine eigene Achse rotiert. So entsteht die optische Illusion einer hin- und herschlagenden Geißel, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Dieses Wissen könnte etwa dabei helfen, Unfruchtbarkeit bei Männern besser zu verstehen. Menschen können Haustiere mit SARS-CoV-2 infizieren. Darauf deutet eine große Untersuchung aus Italien hin. Für die vorab veröffentlichte Studie haben Forscher 540 Hunde und knapp 280 Katzen in stark von Corona betroffenen Regionen Italiens untersucht. Zwischen 3% und 4% der Tiere hatten Antikörper gegen das Virus gebildet. Ein Hinweis darauf, dass sie infiziert waren. Das galt vor allem für Tiere aus Haushalten mit Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren. Laut dem Chef des Friedrich-Löffler-Instituts Greifswald, Thomas Mettenleiter, bestätige die Studie lediglich das, was man bereits wisse. Er gehe davon aus, dass die Übertragung im Regelfall vom Menschen auf das Tier erfolge. Die Studie zeige, dass Hunde und Katzen bisher keine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielten.
Sternzeit. 3. August. Die Venus und ihre rasende Atmosphäre. Unter allen Planeten im Sonnensystem rotiert die Venus am langsamsten. Radarmessungen aus den frühen 60er Jahren zeigten erstmals, dass Venus für eine Umdrehung fast 2,5 Wochen länger braucht als für einen Umlauf um die Sonne. Umso verblüffter waren die Planetenforscher wenige Jahre später, als Daten der sowjetischen Venera-8-Mission auf eine wesentlich schnellere Rotation der Venus-Atmosphäre schließen ließen. Danach werden die Venuswolken innerhalb von nur 4 Tagen um den ganzen Planeten herumgewirbelt. Die Ursache für eine solche Superrotation in der Venusatmosphäre blieb lange im Dunkeln. Erst jetzt leiteten japanische Wissenschaftler aus den Daten des Venus-Satelliten Akatsuki eine plausible Erklärung ab. Danach gibt es 2 senkrecht zueinander verlaufende Windsysteme in der Venusatmosphäre. Das eine mit vergleichsweise geringen Windgeschwindigkeiten sorgt zu beiden Seiten des Äquators für einen weitgehenden Temperaturausgleich zwischen der Äquatorregion und den beiden Polargebieten. Diese Winde würden die rasche Ost-West-Rotation der Atmosphäre abbremsen. Doch durch die Temperaturdifferenz zwischen der Tag- und Nachtseite werden Winde ausgelöst, die die extrem schnelle Rotation der gesamten Atmosphäre aufrechterhalten. Womöglich, so hoffen die japanischen Forscher, lassen sich diese Erkenntnisse von der Venus auf manche Exoplaneten übertragen. Da gibt es etliche, die ihrem Zentralstern stets dieselbe Seite zuwenden. In der Atmosphäre könnten dann ganz ähnliche Prozesse ablaufen wie auf der Venus.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Commerzbank auf der Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef.